EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Hallo liebe Retail-Interessierten, willkommen zu einer neuen Folge der EHI Retail Insights. Jeden Mittwoch spreche ich hier in diesem Format mit Menschen aus dem Handel. Das Thema, an dem wir gerade alle nicht vorbeikommen. KI. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto besser verstehe ich, dass wir alle eigentlich viel mehr über Daten sprechen sollten. Denn ohne nutzbare Daten müssen wir uns auch keine KI-Agentenanwendungen ausdenken. Auch im Retail sind theoretisch unglaublich viele Daten vorhanden. Aber wie gestalten wir Datenintegration erfolgreich? An welchen Punkten scheitern KI-Projekte und was kann man sich von erfolgreichen Cases abgucken? Ich spreche heute mit unserem Supporter IBM. Ich bin gespannt auf die Einblicke der KI- und Datenintegrationsexperten von IBM, Andreas Magiera, Carsten Mühlhardt und Rolf Löwisch.
Die Einsicht, dass die Daten notwendig sind, um all das zum Fliegen zu bringen, diese Einsicht muss vielleicht erst noch in den ein oder anderen Kopf etwas mehr rein.
Mein Name ist Caro Martens und ich blicke mit euch in diesem Podcast gemeinsam hinter die Kulissen der wichtigsten und innovativsten Dienstleistungs- und Handelsunternehmen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights. Hallo Rolf, Andreas und Carsten, schön, dass ihr da seid.
Hallo Caro.
Hallo.
Hallo Caro, freut mich.
Ja, ich freue mich heute mit drei Profis in Sachen KI und Datenintegration zu sprechen. Ihr betreut so viele Projekte, so viele Handelskunden und habt dadurch vielfältige Einblicke. Und ich freue mich, mein Wissen erweitern zu können. Bevor wir damit starten, würde ich euch einmal bitten, euch einmal vorzustellen. Dann haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einmal eine Stimme zu dem jeweiligen Namen. Andreas.
Ja, hallo, ich bin der Andreas und leite bei der IBM das Pre-Sales-Team für Integration, also Anwendungs- und Datenintegration in DACH.
Und Carsten.
Hallo, ich bin der Carsten und verantworte bei der IBM im Bereich Retail das Thema Daten- und Anwendungsintegration.
Genau, und ihr sitzt hier zusammen mit mir in unserem neuen Studio am Tisch und live zugeschaltet ist Rolf.
Damit ein herzliches Willkommen. Ich bin Rolf, liebe Grüße aus München und ich verantworte das KI-Geschäft für die IBM in DACH und habe in dem Thema mit ganz vielen Kunden jeden Tag zu tun. Es macht mir riesig Spaß, darüber zu sprechen und jeden Tag von Kunden zu lernen und das weiterzugeben.
Ja, wir müssen, bevor wir jetzt hier in eure Kundencases eintauchen, einmal einen Mythos aus dem Weg räumen. Ich habe mal vorher gegoogelt. IBM wurde 1911 gegründet und viele Leute haben euch abgespeichert unter IBM macht Hardware. Wofür steht IBM heute? Womit verdient ihr euer Geld? Was ist euer USP?
Ich finde das immer schön. 1911, ja, wir sind das 114-jährige Startup aus Berlin, sage ich immer gerne. Also in Berlin gegründet und dann von der US-Company übernommen. Sowas soll ja irgendwann mal vorkommen. Ja, was machen wir heute? Wir sind eine Hybrid Cloud und AI-Company, wie wir sagen. Also AI, glaube ich, passt auch gut zum Thema, aber ist auch in unserer DNA. Wir haben vor vielen Jahren haben wir den Menschen im Schach besiegt. Wir haben später in der Quizshow haben wir dann mit dem Jeopardy und unserer Watson-Technologie gewonnen. Und machen heute tolle Sachen mit dem klaren Fokus, KI für Unternehmen zu machen. Also AI for Business ist unser Stichwort. Das heißt wirklich, KI in einem Unternehmenskontext umzusetzen. Und Unternehmenskontext, also der Teil Hybrid Cloud, was heißt das eigentlich? Naja, die Welt draußen ist eine hybride Welt. Unsere Kunden nutzen Cloud-Technologien von verschiedenen Providern, haben ihre Daten auf ganz verschiedenen Plattformen. Und am Schluss geht es darum, wie kann ich meine Workload und meine KI-Lösung so nutzen, dass ich all das integrieren kann. Und das ist unser Ansatz, vielleicht gleich das vorneweg, die KI zu den Daten, zu den Anwendungen zu bringen und nicht den anderen Weg zu gehen. Und wie machen wir das? Wir liefern ganz klar weiterhin viele Innovationen aus der Forschung, stecken viele Investitionen in Research rein. Haben inzwischen 6 Nobelpreisträger aus den IBM Research Labors und übrigens in Böblingen in der Nähe von Stuttgart gibt es auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum direkt hier in Deutschland. Und daraus resultieren ganz tolle Technologien, über die wir heute wahrscheinlich zum Teil sprechen. Und wir verkaufen aber nicht nur Technologien, sondern wir implementieren auch. Das heißt, wir haben einen sehr starken Consulting-Arm auch der eben dann Kunden auch dann mit der Hand am Arm unterstützt, dann tatsächlich KI-Lösungen in Wirklichkeit umzusetzen und dann damit in einem Unternehmenskontext dann auch tolle Lösungen zu entwickeln.
Und wie viele Mitarbeitenden habt ihr ungefähr? Ich glaube, ihr seid auch weltweit unterwegs in verschiedenen Branchen, so kann ich mir das vorstellen.
Also wir sind eine globale Corporation mit sehr starken deutschen Wurzeln, auch mit, wie gesagt, Entwicklungslabors in Deutschland. Wir coden wirklich Produkte auch in Deutschland, Softwareprodukte. Und wir sind in Summe, die Zahl weiß ich gerade gar nicht, auf jeden Fall jenseits der 300.000 Mitarbeiter, die wir global tätig sind.
Okay, das ist ja schon ordentlich. 6 Nobelpreisträger. Research, das sind doch schon mal die Stichworte. Ihr seid auch Research-Partner unserer laufenden KI-Studie hier im EHI. Die Studie erscheint in 2 Wochen am 16.09. und wird an dem Tag auch in unserem Online-Format in einer Session vorgestellt. Und ich habe mal bei meinen Kolleginnen nachgefragt, ob wir nicht schon mal ein paar O-Töne kriegen können von den Händlern, die befragt wurden zum Thema KI. Und die würde ich gern mit euch zum Einstieg einmal thematisieren. Anonymisiert natürlich. Also, ich bin gespannt, was ihr sagt. Zitat Nummer 1. Eine der größten Hürden, die nicht nur wir, sondern auch viele andere sehen, ist die fehlende systemische Voraussetzung. Es geht dabei um grundlegende Aspekte wie geeignete Datenstrukturen, saubere und konsistente Daten, Data Cleanliness, sowie ausreichend lange und belastbare Datenketten und Reihen. Das ist das erste Händlerzitat aus unserer KI-Studie. Was sagt ihr denn dazu? Ich gucke hier die Datenexperten am Tisch an.
Ich würde fast sagen, leider kann ich das bestätigen, dass die Datenstruktur, die Datenverfügbarkeit, die Vollständigkeit der Daten eine nicht unerhebliche Hürde darstellt, generell auch außerhalb von KI sogar. Das ist etwas, wo wir der festen Überzeugung sind, dass man sich diese Thematik anschauen muss, insbesondere wenn es um KI geht, dass die Daten, die man verwenden möchte, tatsächlich vollständig, möglichst in Echtzeit, gesetzeskonform, sicherlich auch nicht ganz unwesentlich, zur Verfügung stehen, um sie dann weiter zu verarbeiten. Und von daher kann ich das, was da im O-Ton gesagt wurde, total unterstreichen.
Aber ich würde sagen, es ist kein neues Thema, oder? Ich bin jetzt so 10, 12 Jahre im richtigen Berufsleben, sage ich mal. Und damals war es schon so dieses Thema Big Data, dann kam Smart Data. Jetzt sprechen natürlich alle immer von gepflegten Stammdaten. Jetzt muss die Datenbasis da sein, um KI, also damit man KI verwenden kann. Also es ist eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen, oder?
Die Verfügbarkeit und die Notwendigkeit, an die Daten ranzukommen, war sicherlich schon immer da. Ich glaube, dass es heute insbesondere im hybriden Umfeld immer wichtiger wird, sich darauf auch zu konzentrieren und sich das Thema anzuschauen, wo sind meine Daten, wie komme ich daran? Und wenn wir von diesen Themen sprechen, dann haben wir auf der einen Seite die Daten, die on-prem liegen, also meistens oder oftmals recht alte Daten, die da irgendwo rumliegen, aber unfassbar wichtig sind, gerade im Handel. Und dann haben wir andere Daten, die deswegen auch hybrid in irgendeiner Cloud liegen. Ich meine, die wenigsten Daten, die ich anzapfen möchte, sind auf ein und derselben Cloud, sondern wir haben verschiedene Cloud-Anbieter. Wir haben oftmals die Notwendigkeit, auch Daten anzuzapfen, die beispielsweise von Lieferanten kommen, die im Zweifel nicht in unserer, ich nenne es mal, Haus-Cloud sind. Das ist das, also sowohl die On-Prem-Geschichte als auch die verschiedensten Cloud-Anbieter. Das ist ein Punkt, den wir unter hybrider Cloud oder hybrider Datenintegration zusammenfassen.
Okay, O-Ton Nummer 2. Der Punkt ist einfach so, vom Grundsatz her sollten die Daten in Europa bleiben, ganz klar. Das ist auch in den entsprechenden Verträgen so. Die Daten müssen in Europa bleiben, da gibt es kein Vertun.
Okay, das Thema Datensouveränität ist natürlich mit das wichtigste Thema beim Einführen von KI-Projekten. Im Prinzip rausgehen auf dem ersten Feedback. Zugriff auf die Daten ist immer eine Herausforderung und ist natürlich bei den ersten KI-Projekten relativ einfach, im kleinen Umfang in Prototypen zu starten. Aber man merkt sehr schnell, wenn ich dann KI-Systeme von Assistenten bis hin zu Agenten dann wirklich in Produktion nehmen möchte, im großen Stil dann ausrollen möchte, dass ich um dieses Thema Souveränität einfach nicht herumkomme und natürlich auch dann im Sinne der Integration sicherstellen muss, dass die Daten, die ich für solche KI-Systeme verwende, dann entweder lokal verarbeite oder eben in Umgebungen, die eben eine souveräne Handhabung der Daten oder einer Sovereignty Cloud dann ermöglichen. Und natürlich ist es genau dann wieder die Frage der Integrationstechnologie, die verwendet wird, die dann eben diese verschiedenen Silos, und du sagtest, das ist ein Thema, was schon sehr alt ist, ne, an Daten ranzukommen, aber es bilden sich immer wieder Silos, neue Technologien werden eingeführt und das wieder aufzulösen und eben übergreifend dann im Zugriff zu haben, das ist die große Herausforderung. Und wie gesagt, KI ist ein übergreifendes Thema, das ist keine Silo-Anwendung, der große Mehrwert entsteht, wenn ich eben übergreifend integriere.
Ich bin sehr gespannt, was ihr gleich von euren Kunden so erzählt. Aber Datensouveränität ist auf jeden Fall ein Thema der Stunde. Ich habe ganz viele Podcasts gerade auch in der Vorbereitung zu dem Thema. O-Ton Nummer 3. Das Thema AI Literacy ist sehr wichtig. Es besteht ein hoher Bedarf an Aufklärung und Verständnisförderung.
Das finde ich ein wichtiges Statement von dem Interviewten oder der Interviewten. Also es ist definitiv so, KI ist ein Thema, was man erlernen muss. Das ist etwas, was völlig neu ist, was viele Dinge, wie wir tagtäglich arbeiten und wie wir leben werden, völlig auf den Kopf stellen wird. Deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir anfangen zu lernen, damit umzugehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jemand, der frühzeitig anfängt zu lernen, auch früher Erfolge hat, das heißt am Ende auch früher seine Ergebnisse erzielt. Und das gilt sowohl im Privaten, also wer früh angefangen hat, mal zu schauen, wann hilft mir so ein Chatbot eigentlich und wann auch nicht. Und wie muss ich eine Frage stellen, der ist heute viel effizienter damit als jemand, der jetzt erst anfängt. Und das ist, glaube ich, eine Lernkurve, die muss man durchgehen. Insofern heißt es auch jemand, da gibt es so einen First-Mover-Advantage. Wer früh anfängt, kommt auch schneller zu Ergebnissen und erzielt auch schneller die Werte, die die KI zu uns verspricht. Was, glaube ich, auch gerade für Unternehmen klarer Auftrag sein muss, eben nicht zu warten, sondern früh zu starten.
Ich finde das total interessant, dass du das sagst. Ich habe nämlich mir auch mal angeguckt, okay, was gibt's für AI-Tools fürs Podcasten? Und es gibt zum Beispiel extrem viele, natürlich im Bereich des Textens, ne? Oder ich suche mir Inspiration, welche Fragen soll ich jetzt hier dem Andreas stellen oder was auch immer. Und man muss sich dann auch eingestehen, okay, das sind schon gute Sachen, die da von der KI kommen. Und ich, für mich war das dann auch echt so eine emotionale Sache, weil ich so dachte, okay, was ist denn jetzt der Caro-USP, ne, sozusagen? Also warum braucht man mich dann noch überhaupt, ne, wenn man mit, weiß ich nicht, 5 Sekunden meine Stimme klonen kann und so, ne? Aber gut, aber noch sitze ich hier als Caro und nicht als Avatar. Dann sprechen wir
aber
jetzt
Caro,
mal...
um dir da ein gutes Gefühl zu geben vielleicht. Ich glaube, das schließt sich zu dem an, was der Andreas gerade sagte. Es kommt ja am Schluss damit zusammen, du lieferst ja einen Mehrwert, du lieferst ja einen Insight und du lieferst einen Background, den ich nicht irgendwo im Internet finde. Und wenn ich einfach nur das Tool der Woche nehme, dann arbeite ich am Schluss gegen so ein Weltwissen im Netz und das hat einfach irgendwo ein Ende. Und wenn ich dann aber KI in einem Unternehmenskontext einsetzen möchte und ich will etwas Spezifisches, was einen Mehrwert liefert, einen echten Retail-Insight liefern möchte, dann muss ja irgendwo dieser Insight herkommen oder sprich im Bild geblieben, müssen irgendwo die Daten herkommen. Und diese Daten sind halt hoffentlich nicht irgendwo im Internet zu finden, wenn ich jetzt so aus Unternehmensperspektive denke, sondern meine wichtigen Daten habe ich selbst unter Kontrolle, aber will sie trotzdem mit der KI verbinden. Und das trifft insofern sehr schön diesen Zwiespalt, in dem, glaube ich, viele Unternehmen stehen, dass sie mit der, ich sag mal, mit den Blackbox oder 0815 KI-Ansätzen irgendwo an Grenzen kommen, aber eigentlich spezifische Lösungen für ihre Problemstellung in ihrem Arbeitsalltag haben möchten. Und da ist genau der Kasus Knaxus. Da wird es dann kompliziert und das ist dann der Bereich, wo es auch spannend wird und wo es auch kompliziert wird und man KI aber auch für große Dinge nutzen kann und man eben auch einen großen Werthebel hat.
Okay, ich habe verstanden, ihr seid ein 114-jähriges Startup aus Berlin und macht schon, so habe ich auch verstanden im Vorgespräch, seit Jahrzehnten KI-Projekte. Was habt ihr denn für unsere Hörerinnen und Hörer und mich für Projekte mitgebracht?
Also ich kann ja mal ein bisschen was erzählen, weil das ist doch ein ganzer Blumenstrauß und die Wertschöpfung, die man mit KI generieren kann, geht auch durch die ganze Wertschöpfungskette. Also insofern... mit was beschäftigen wir uns? Und vielleicht ist es ganz schön, ich habe ein Beispiel aus einem eher Online-Shop. Da ist ja so die Frage, wie kriege ich denn den Kunden dazu, dass er das Produkt auch wirklich findet, was er kaufen möchte. Also viele Kunden beschweren sich so über die Schwierigkeiten, die richtigen Produkte zu finden. Schlechte Suchergebnisse ist dann so ein Thema. Es führt oft dazu, dass dann auch Abbrüche sind, dass man am Schluss das Produkt nie im Warenkorb landet oder aber im Warenkorb versauert und der Warenkorb nachher gar nicht in Abschluss konvertiert wird. Oft auch so geperlt mit dem Feedback, naja, eigentlich wünschen sich Kunden inzwischen eine viel stärkere Personalisierung. Und das ist so ein Einsatzfeld, wo ich mit KI rangehen kann. Und da haben wir mit einem Partner zusammen ein kleines Startup Yapibuy macht das. Die haben so eine Lösung, gerade um im Checkout zu unterstützen. Und die führen den Kunden mit so einem persönlichen Assistenten durch diesen Prozess. Hilft es, Produkte zu finden, Fragen zum Produkt zu beantworten. Hilft aber auch genau solche, einen Support zu liefern, wenn es dann um den Checkout geht. Was dann signifikant hilft, wenn es dann so im Sinne von Conversion Rates geht. Und da reden wir ja oft davon, dass es nur ein paar wenige Prozent sind, die tatsächlich in den Kauf konvertiert werden. Wenn ich da ein paar Prozent oben drauf kriege, dann ist das ein echter Gamechanger für den Onlinehandel. So was Ähnliches kann man aber sich auch im Laden vorstellen. So im Sinne von, jetzt stehe ich bei meinem Einzelhändler meiner Wahl und stehe vorm Weinregal und frage mich ja, welchen Wein nehme ich denn? Und welcher passt jetzt zu dem Abendessen, was ich mir überlegt habe? Und da sind wir gerade in der Pilotierung, so ein Projekt, dass wir so eine Art Weinsommelier, einen KI-Weinsommelier zur Verfügung stellen, der dann das Wissen über all die Weine im Sortiment hat, lässt sich alles auch anpassen, lässt sich auch verknüpfen mit dem, was auf Lager ist. Und dann kann ich mit diesem Weinsommelier in die Interaktion gehen und sagen, hey, ich habe heute Abend, keine Ahnung, es soll irgendwie, ich will Spargel servieren, welcher Wein passt dazu am besten? Es sollte vielleicht ein Deutscher sein und nicht zu viel Säure. Also solche eine
also
Art
so ein
von
Gespräch, wie ich sonst mit dem Mitarbeiter führen würde, würde ich dann mit der KI führen. Ne? Ich trinke sonst gerne Primitivo oder was auch immer. Ne?
Ja, genau. Und dann aber eben mit dem Wissen über alle Weine, die auf Lager sind und das zu jeder Zeit, wenn der Kunde das entsprechen möchte. Also insofern da auch viele Einsatzmöglichkeiten denkbar.
Bevor du, habe ich noch eine Nachfrage zu dem nächsten Thema kommst. Warum ist das KI? Es klingt vielleicht blöd, ne? Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, früher gab es so Chatbots mit so voreingestellten Bausteinen, aber jetzt ist überall das Label KI drauf. Vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben, warum das jetzt ein KI-Modell ist.
Also im engeren Sinne ist auch der Chatbot schon KI gewesen. Aber das, was jetzt den Unterschied macht, ist, wir haben jetzt Sprachmodelle, wo ich nicht mehr die Frage auf die richtige Art und Weise formulieren muss, dass ich eine Antwort bekomme, sondern ich kann jetzt so wie ich spreche, kann ich meine Frage formulieren. Und die KI versteht Sprache durch die Sprachmodelle besser und kann dann entsprechend auch darauf reagieren. Erkennt den sogenannten Intent, also das, was ich erreichen möchte, deutlich besser und kann dann darauf reagieren. Und kann auch mit der Hilfe von Sprachmodellen auch viel besser Antworten liefern und kann natürlich sprachliche Kommunikation dann entsprechend auch leichter liefern.
Verschiedene Sprachen, verschiedene Dialekte.
Sprachen, verschiedene Dialekte. Man kann sich jetzt auch vorstellen, das über Voice zu machen. Also ich muss gar nicht mit einer Tastatur arbeiten, sondern ich kann dann auch einfach quasi in ein Mikrofon reinsprechen und kriege dann eine Antwort vom System. Das ist sicherlich auch eine Frage, in welcher Umgebung und welcher Konstellation ich das dann einsetzen möchte. Aber am Ende sicherlich, ich habe die hundertprozentige Verfügbarkeit. Also dieser Weinsommelier, der ist dann da, wenn ich als Kunde vor dem Weinregal stehe. Und da muss ich nicht erst nach einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter suchen und dann auch noch jemanden finden, der genau dieses Wissen hat und den Skill hat. Ist natürlich für mich als Kunde ideal im Sinne von Einkaufserfahrung, die ich damit mache.
In Echtzeit muss ich nochmal im Lager gucken etc. Ja.
Ist auch denkbar in einem Online-Ansatz natürlich. Ich meine, jetzt offline und online verschwimmen immer stärker. Ich kann den gleichen Ansatz auch in einem Online-Shop fahren und mir auch dann an der Stelle dann entsprechend Beratung zu entsprechenden Produkten liefern. Jetzt vielleicht auch mal über den Ansatz Weinsommelier hinausgedacht. Geht dann so vielleicht auch ein bisschen in die Richtung das, was ich gerade mit Yapibuy beschrieben habe. Also da sind Technologien sehr vielfältig einsetzbar, auch gerade in der Kundenschnittstelle.
Genau, das waren jetzt zwei schöne Beispiele auch aus Endkundensicht.
Ich würde an der Stelle eine Sache noch ergänzen wollen, die sehr schön auch das Zusammenspiel KI zeigt mit dem Thema, was wir halt auch bespielen, die Datenverfügbarkeit. Um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben mit dem Weinsommelier, Caro, du hast gerade gesagt, du trinkst gerne Primitivo. Wenn aber gerade die letzte Flasche Primitivo verkauft wurde und über einen Scanner gezogen wurde, dann muss in Echtzeit die KI wissen, Primitivo vorzuschlagen ist jetzt keine gute Idee mehr, sondern stattdessen nehme ich dann den
Montepulciano
beispielsweise, weil davon habe ich noch 5 Kisten am Lager. Aber das sind halt Dinge, dafür müssen die Daten da sein und vor allem in Echtzeit und nicht erst morgen, wenn ein Tagesabschluss gemacht wurde oder ähnliches.
Okay, Rolf, was hast du noch für uns mitgebracht?
Dann, was ich auch immer häufiger sehe, als gerade im Retail-Kontext, das mag vielleicht am Anfang gar nicht so bewusst sein, aber Retail bedeutet auch sehr viel Supportstrukturen in internen Prozessen. Also wir haben mit einem recht bekannten europäischen Retailer ein Projekt gefahren. Die haben so Größenordnung 6.000 Filialen in Europa und daraus resultieren Größenordnung 160.000 Support-Requests im Monat. Das heißt, da ist eine ganze Abteilung an Menschen dahinter, die Support-Anfragen jeglicher Art beantwortet. Und das geht von Mitarbeiter an der Kasse hat irgendwie eine Problemstellung und deshalb steht jetzt da die lange Schlange und muss jetzt schnell gelöst werden, bis hin zu ganz verschiedenen Dingen. Also ein anderer Retailer hat mit uns sowas Ähnliches in der Lagerhaltung gemacht, wo ganz klassisch einfach Fragestellungen auftauchen, die auch oft wiederkehrend sind, die mitunter langwierig zu beantworten sind, wo man dann auch mal 20 Minuten wartet, bis man dann jemanden am Telefon hat, der einem da durchhilft. Und das sind auch Dinge, wo man sehr gut über KI-Chatbot-Technologien mit einer entsprechenden Wissensdatenbank, die dahinter steht, ganz viele der Anfragen im Self-Service beantworten kann, wo dann eben der Kassenmitarbeiter über einen Assistenten dann schnell die Antwort bekommt, mach folgende drei Schritte und dann funktioniert es wieder. Das, was der Support-Mitarbeiter vielleicht über ein längeres Telefonat, über am Schluss Recherche in derselben Wissensdatenbank zusammensuchen müsste, kann der Kassenmitarbeiter dann im Self-Service tätigen, sodass ich da schneller bin, Fragen zu beantworten. Ich auch Probleme sehr viel zügiger beantworte, weil sie im Self-Service verfügbar sind und ich dann eben auch meine Support-Struktur nicht weiter ausbauen muss, die ich dann irgendwo im Backoffice habe und dann sehr viel zielgerichteter arbeiten kann.
Das Krasse ist, glaube ich, einfach, dass diese Systeme so gut geworden sind, oder? Weil ich erinnere mich schon daran, wenn ich vor 5 bis 10 Jahren bei irgendwelchen Mobilfunkanbietern oder so in der Hotline war, dann weiß ich noch, dann war so, boah nee, es ist nur die Computerstimme dran. Ich habe keine Lust mehr, ich will mit jemandem Richtigen sprechen. Welches Buzzword muss ich sagen, damit ich mit einem Menschen spreche? Ich habe dann auch oft Kündigung gesagt und dann hat man halt jemanden bekommen und ich weiß so in den letzten Jahren, vor allem wenigen Jahren, würde ich sagen, habe ich diese Frustration gar nicht mehr gehabt, weil ich so dachte, ja cool, es ist ein System, was super viel weiß, was super gut meine Sprache versteht und sehr zufriedenstellende Ergebnisse gebracht hat. Also so jetzt so aus Endkundensicht, das ist so meine Wahrnehmung auch. Andreas?
Ich würde noch sagen, es geht auch tatsächlich über den reinen Support hinaus, sondern tatsächlich auch, wenn du eine Notsituation hast, also Kasse geht nicht, ist natürlich eine Notsituation, aber wenn zum Beispiel ein Rückruf ist, ein interner Prozess, der auch mit einer Governance belegt ist, wo du wirklich auch dokumentieren musst, was du zu tun hast und was du getan hast. Das kann sehr einfach über solche Systeme unterstützt werden. Also, Wolf hat es ja gesagt, mit der Wissensdatenbank, das ganze Unternehmenswissen kann bereitgestellt werden. Und man kann sogar auch noch einen Schritt weitergehen, dass gewisse Aktionen dann vielleicht auch durch die KI ausgeführt werden. Das heißt, dann wirklich zu sagen, okay, es wird das Artikel aus dem Online-Shop direkt rausgenommen. Das muss ich dann vielleicht selber nicht mehr veranlassen, sondern gewisse Dinge können da automatisch passieren. Also von der Mitarbeiterschulung bis zur aktiven Unterstützung ist alles möglich.
Und dann wird es immer günstiger und effizienter und wir können neue Sachen machen. Rolf, wolltest du gerade noch was ergänzen?
Also ich hätte vielleicht noch ein weiteres Beispiel, weil das, um den Blumenstrauß so ein bisschen rund zu machen. Jetzt haben wir über, sagen wir, im Shop online gesprochen, wir haben in den Supportstrukturen gesprochen. Das wäre dann die Frage, wer kann denn auch im Unternehmen welche Entscheidungen treffen, beziehungsweise wie haben wir Zugriff auf Daten? Weil ich glaube, am Schluss, wir reden heute viel über Daten, aber am Schluss ist ja auch, der Handel ist auch ein sehr stark datengetriebenes Geschäft. Und da ist oft die Frage, wer hat denn wirklich den Zugriff auf Daten? Und was wir gerade im Handel viel sehen, aber das Beispiel, was ich habe, ist jetzt hier eher so eine Logistik. Also Hermes Logistik hat es mit uns gemacht, zusammen mit einem Geschäftspartner von uns. Die haben tolle Analysesysteme, BI-Analytics-Systeme. Aber am Schluss, um damit zu arbeiten, das ist relativ komplex und man muss doch ein gutes Verständnis dafür haben, was in den Systemen eigentlich passiert, um dann entsprechende Anfragen zu stellen, um entsprechende Reports zu bekommen, um dann am Schluss den Insight zu bekommen, zu wissen, okay, folgende Konsequenz hat meine Entscheidung jetzt und was sind so die What-If-Szenarien. Da ist die Frage, was wäre denn, wenn man diese Möglichkeit, diese Daten zu konsumieren und die Daten auch daraus auch gute Entscheidungen abzuleiten, wenn man die viel mehr in die Hand der handelnden Personen bringt, also sozusagen aus vom IT-Experten hin zu demjenigen, der fachlich und der direkt an den Stellen sitzt, wo ich diese Frage habe. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben letztendlich einfach eine Chat-Technologie vor das BI-System, vor das Planungssystem gesetzt. Mit der Möglichkeit, dass ich jetzt in natürlicher Sprache dann fragen kann, naja gut, was ist denn meine Planzahl und was ist meine Ist-Zahl und wo kommt denn die Abweichung her und was wäre jetzt, wenn ich den Lieferanten von A nach B wechsle für die folgende Beschaffung, was ist denn so der Outcome? Also diese Art von Interaktion zu führen mit einem BI-Planungssystem im Hintergrund ist eine totale Veränderung dieser Interaktion, natürlich auch eine totale Veränderung, wie verfügbar plötzlich solche Informationen wie Planungsdaten, wie wie Business Intelligence plötzlich in der Breite sein können. Und das ist in der Tat nochmal eine echte Änderung auch der Frage gewesen, wann brauche ich jetzt so meinen Financial Analyst oder was kann ich selber tun? Wie kann ich auch in so einem Meeting heraus Entscheidungen triggern? Das sind sehr spannende Effekte, die sich daraus ergeben, die natürlich einfach so ein Geschäftsmodell auch sehr viel datengetriebener fahren lassen.
Ist das eigentlich so, wenn du jetzt dieses Hermes-Beispiel hast, dass so ein Kunde auf euch zukommt und schon den Case mitbringt und schon weiß, was er für eine KI-Lösung haben möchte? Oder entwickelt ihr das gemeinsam und man kommt erst in der Zusammenarbeit darauf, welchen KI-Case man eigentlich sieht?
Am Anfang brauchen wir irgendwo eine Idee, die steht sicherlich am Anfang und diese Idee hat der Kunde oder wir sind im Gespräch mit dem Kunden und entwickeln daraus diese Idee. Es ist immer wichtig, dass dahinter aber auch ein klares Verständnis dafür steht, was will ich eigentlich am Ende erreichen. Also wovon man wegkommen muss, ist einfach nur, ich nutze jetzt KI, weil es gerade irgendwie en vogue ist. Das haben wir in den letzten Jahren zu oft gesehen mit dem Ergebnis, dass das am Schluss zu großer Ernüchterung geführt hat. Es muss am Anfang klar sein, nee, ich erwarte mir jetzt da einen sehr konkreten Geschäftsnutzen, einen ROI dahinter. Und diesen ROI muss ich auch im Kopf haben, wenn ich dann die KI umsetze und dann auch entsprechend meinen Use Case genau darauf auch zuschneiden und auch die Lösung darauf zuschneiden. Heißt auch, ich bin in hochindividuellen Umsetzungsprojekten. Ich bin dann in Projekten, wo es eben auch dann darauf ankommt, dass ich meine eigenen Daten verwende, dass ich meine Anwendung integriere, dass ich eben genau eine Lösung schaffe, die mein Geschäft abbildet. Und dann komme ich natürlich da genau an den Punkt, wo, ich sag mal, so KI-Tools von der Stange mich natürlich auch nur sehr begrenzt weiterhelfen.
Und was würdest du jetzt sagen, ist so das Next Big Thing? Wie geht das jetzt weiter?
Also was wir jetzt viel diskutiert gerade haben, ist insbesondere so dieser Gedanke von Assistenten. Also ich habe so die Möglichkeit, ich bin in natürlicher Sprache, chatte ich jetzt gegen im einfachsten Fall ein Modell. In der Regel ist es irgendeine Art von Wissensdatenbank, aber eigentlich bekomme ich danach irgendeine Art von Antwort. Der nächste Schritt ist, und ich glaube, das hat schon in vielen Fällen ein ROI generiert und eine Wertschöpfung generiert. Der nächste Schritt ist jetzt, ich bekomme nicht nur eine Antwort, sondern ich schaffe wirklich dann danach eine Tätigkeit. Also ich komme in den Bereich, dass die KI für mich Aufgaben übernimmt, wirklich etwas automatisiert. Das ist so das, was wir als Agenten bezeichnen. Also KI-Agenten sind für uns Systeme, die tatsächlich Arbeit übernehmen und abnehmen. Und da kann ich nochmal eine ganz andere Wertschöpfung generieren, weil ich dann einer KI eine Problemstellung gebe, eine Aufgabe gebe und diese für mich durch eine KI gelöst wird. Die Welt ändert sich dadurch. Es ist ein Gamechanger, weil ich muss dann viel stärker integrieren in das, was bei mir im Unternehmen passiert. Weil damit ich wirklich eine Aufgabe lösen kann, muss ja die KI dann dahinter auch eine Anwendung anstoßen oder muss Daten anzapfen, die bei mir im Unternehmen liegen. Also muss am Schluss die Fähigkeiten haben und die Integration haben, dass ich dann damit tatsächlich Tätigkeiten ausführe. Und bin natürlich dann auch in einem ganz anderen Level von Wertschöpfung, weil dadurch, dass eine KI wirklich Tätigkeiten übernimmt, komme ich auch in den Hebel, dass eine KI Arbeit abnimmt, die sonst ein Mensch potenziell getan hätte oder Dinge einfach schneller macht oder auch auf eine ganz andere Art und Weise für mich löst. Da komme ich in eine ganz andere Wertschöpfung, als ich sonst mit klassischen Assistenten möglich gemacht hätte.
Mhm. KI-Agenten sind ja jetzt auch gerade so gehypt, würde ich sagen. Es gibt die ja auch im Shopping-Bereich, ne? Dass ich Shopping-Agenten habe für mich, die irgendwann meine Präferenzen mit Primitivo und Co. kennen und für mich dann einkaufen gehen und mit einer anderen KI kommunizieren. Würdest du sagen, das ist realistisch, dass ich zum Beispiel so in 5 Jahren Abteilungsleiterin wäre von so 10 Agenten?
Die spannende Frage ist, nennt man das dann Abteilungsleiterin? Das weiß ich nicht. Und reicht die Zahl von 10
Agenten?
So ein
altes Wort, ne? Head of
Keine
Agentic.
Ahnung, ich weiß nicht, wer das dann nennt. Aber wahrscheinlich wird die Zahl von 10 Agenten gar nicht reichen, weil der Trend geht auch ganz klar dahin, Agenten eine sehr spezifische Aufgabe zu geben. Zu sagen, okay, du bist jetzt der Agent für eine Aufgabe, die hier anfängt und da aufhört. Und darauf spezialisieren wir dich. Dann nehmen wir auch ein Modell, was dann Spezialwissen dafür hat, was auch effizient für diesen Bereich ist. Und für die nächste Aufgabe nehmen wir den nächsten kleinen Spezialagenten. Soll heißen, ich glaube eher an Hunderte von Agenten als 10 Agenten. Und die Kunst wird dann sein, diese Agenten zu orchestrieren. Deshalb ist für uns auch ein wichtiges Thema, wenn dann das ein Multi-Agent-Orchestration, dass wir eben genau diese Hunderte von Agenten dann orchestrieren, dass sie genau die Tätigkeit erfüllen, die du dir erhoffst und die zu erfüllen ist. Und als Abteilungsleiterin oder Head of AI Agents wird deine Aufgabe sein, dann darüber eine Governance zu legen und zu monitoren und zu schauen, was passiert da eigentlich. Tun jetzt die Agenten das, was sie tun sollen? Und agieren die Modelle in der Art und Weise, wie sie agieren sollen? Also kommt quasi nach 2 Monaten in Produktion da immer noch das Gleiche raus, wie ich sie ursprünglich mal trainiert habe? Und das auch zu dokumentieren und zu schauen, ist das alles im Rahmen unserer Compliance? Lauter solche Fragestellungen werden wir beantworten müssen, wofür wir heute schon Technologien haben, interessanterweise, und auch erste Erfahrungen haben. Aber das wird eine Herausforderung, die viele Unternehmen auch gerade im Handel in der Zukunft betreffen wird.
Aber es ist so interessant, weil wenn ich jetzt, welches Skillset ich bräuchte als diese Abteilungsleiterin, wäre das ja, wenn es Menschen wären, wären es ja viel mehr sozialere Skills. Und wenn du von hunderten Agenten erzählst und ich muss gucken, wie autonom und welche Governance, das sind so viel mehr so mathematische Skills irgendwie auch, die ich brauche, ne? Also weil ein Agent wird ja keine schlechte Laune haben.
Das ist ja also richtig, sozusagen als Head of der Agenten würdest du diese Fähigkeiten brauchen. Ich sag mal, ich glaube, der Weg dahin ist fast der spannende. Und die Welt bleibt ja nicht stehen, wir entwickeln uns ja weiter. Das ist ein Riesen-Change-Projekt. Und gerade wenn es um Change-Projekte geht, glaube ich, so Kernfähigkeiten wie Empathie, wie du es gerade beschrieben hast, das wird eine Schlüsselkompetenz sein, die wir in den nächsten Jahren viel mehr brauchen. Also ich habe keine Angst davor, dass wir irgendwann mal KI-Agenten überwachen. Dafür haben wir Technologien. Wir haben auch kein Problem damit, Roboter in der Fabrik zu überwachen. Das ist so vielleicht so ein bisschen ähnlich zu sehen. Aber diesen Change-Prozess dahin zu kommen, die Kreativität zu haben, wofür setze ich jetzt Agenten ein, wofür nicht, das sind, glaube ich, Schlüsselkompetenzen, die wir in den nächsten Jahren noch viel mehr brauchen, als dass wir dafür Angst haben müssen, was da kommt. Und ich glaube, da sind wir stark als Menschen. Insofern ist das eine positive Aussicht, die auf uns zukommt.
Danke schon mal für den Einblick in die ganzen KI-Themen. Jetzt haben wir ja ganz häufig gehört, Datenintegration, Integration von Anwendungen. Und das muss auch laufen. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir kluge KIs nutzen können. Carsten und Andreas, da kommt ihr ins Spiel. Was habt ihr denn für Insights aus euren Cases mitgebracht?
Also die Daten- und Anwendungsintegration ist natürlich ein Schlüsselbaustein. Und man kann das vielleicht so strukturieren, dass man sagt, für die KI-Modelle an sich würde ich wahrscheinlich ein großes generatives Modell natürlich schon einsetzen, aber muss dem natürlich auch weitere spezifische Daten meines Unternehmens dann hinzufügen, also meine Geschäftsprozesse dann entsprechend einbinden. Das heißt, das ist der erste Punkt der Integration. Wie stelle ich die Informationen, die relevant sind, zur Verfügung? Und da war jetzt auch das Beispiel bei dem Weinsommelier. Carsten hat es ja gesagt, wäre natürlich sinnvoll, wenn der auch auf Echtzeitdaten zugreifen kann, sondern nicht nur das Wissen hat, welche Weine kommen bei meinen Kunden gut an und sind vielleicht auch gut, sondern welche habe ich auch wirklich jetzt im Lager beziehungsweise kann sie verkaufen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann tatsächlich, wenn ich Aktionen ausführen möchte. Also wenn ich dann in die entsprechende Agentic-Schiene dann einschwenke. Ich kann natürlich dann sagen, ich bin jetzt in dem Kaufprozess, ich habe eine App, ich bin im Store, habe die App oder wie auch immer. Und möchte dann diesen Kauf dann tatsächlich auslösen, dann ist es ein Buttonklick, den ich auf meinem Handy mache und den Artikel entsprechend dann in den Warenkorb lege oder eben kaufe, oder der Agent tut das für mich. Das ist dann auch eine relativ einfache Sache, weil man dann denkt, naja, der ist dann halt angebunden. Aber in komplexeren Cases ist das natürlich eine Herausforderung im Unternehmen. Das heißt, wie stelle ich sicher, dass ich die Systeme, die ich heute vielleicht schon integriert habe, also sprechen hier typischerweise von APIs, also von Schnittstellen, dafür gibt es dann ein API-Management mit entsprechenden Governance-Regeln darüber, das heißt, nicht jeder oder jedes System oder jeder Partner darf bestimmte Funktionen dann auslösen. Und genau das ist dieses Ding, wo wir auch in dem Agentic-Thema reinkommen, wo wir eben sagen, wir geben dem Agent Skills, dass er gewisse Dinge tun kann, haben das über die Integration natürlich gelöst, aber haben vielleicht noch ganz andere Herausforderungen zu verstehen, unter welchen Rahmenbedingungen dürfen gewisse Funktionen dann tatsächlich ausgeführt werden. Und Rolf hat es natürlich auch vorhin schon gesagt, die Governance oder dieses Überprüfen und zu verstehen, ob das, was ich mir am Anfang mal überlegt hatte in diesem Agentic-Prozess, funktioniert das heute oder nach einer gewissen Zeit dann immer noch, oder haben die Agenten gelernt, gewisse Dinge anders zu tun, und es kommen dann für mich unerwartete Ergebnisse dann hervor.
Wenn du das so erzählst, habe ich das Gefühl, dass wenn ihr mit Kunden sprecht, dass ihr die Kunden dazu kriegen müsst, schon unglaublich viel vorher zu durchdenken, oder? Also weil man so immer überlegen muss, okay, wo sind die Daten, wie komme ich an die Daten, welcher Case könnte entstehen, damit ich welchem Agenten welche Berechtigungen gebe. Ist das dann für die Kunden schon so, ah, easy, können wir auf jeden Fall alles sagen? Oder was ist das für ein Prozess?
Das ist genau die Diskussion mit dem Kunden, was sind die speziellen Use Cases, die man entsprechend dann umsetzen möchte. Also zum Beispiel, für mich ist es extrem wichtig, dass Echtzeitdaten aus allen Kanälen Multichannel verfügbar sind, um dann entsprechend den Geschäftsprozess damit zu befüttern. Das ist natürlich ein Thema, was auch schon eigentlich schon immer gelöst wurde oder schon gelöst ist. Aber die neue Dimension ist dann das tatsächlich das Einbringen, dass man von einem Pilot im KI-Umfeld dann wirklich in ein System kommt, das man dann im Live-Betrieb, im großen Umfang dann entsprechend einsetzen kann. Also ein Support-System zum Beispiel in der Filiale. Das kann man pilothaft sehr einfach umsetzen, aber wenn ich dann komplett alle Daten, alle Aktionen, die dann hintendran notwendig sind, dann einbeziehe, dann muss ich mir natürlich schon entsprechend Gedanken machen. Aber dafür sind wir da und das ist genau der Punkt, wo wir mit den Kunden arbeiten.
Vielleicht, um das ein bisschen noch zu unterstützen, Caro, wir lassen den Kunden da auch nicht allein. Also was Andreas gerade beschrieben hat, da steht am Anfang in der Regel so ein Ideation-Workshop, wo man gemeinsam die Idee skizziert und dann auch den Scope sehr klar festlegt. Und dann ist dahinter mit agilen Methoden, erarbeiten wir in einer Co-Creation, sagen wir, also mit dem Kunden gemeinsam die Lösung. Und dann ist man so nach 4 bis 6 Wochen, haben wir dann so mehrere Sprints, also mehrere Iterationen, wo man dann auch mal die Stakeholder, die ganzen Personen, die alle drauf schauen wollen, ihre Sicht gegeben haben. Und dann sind wir da an dem Punkt, dass wir eine relativ klare Entscheidung haben. Dann können wir zeigen, so sieht der Pilot aus. Und dann können wir alle weiteren Schritte auch davon ableiten und sagen, okay, folgende 3 Baustellen sind zusätzlich doch zu lösen. Und der Aufwand ist abschätzbar, kann man dann auch ein Preisschild dran machen. Man kann auf der anderen Seite auch abschätzen, wie ist dann jetzt der Business Case, was ist dann jetzt der Return on Invest aus dem Vorhaben. Das heißt, so nach 4 bis 6 Wochen üblicherweise hat man eine sehr gute Entscheidungsbasis, um dann zu sagen, jetzt steige ich tiefer ein und dann kann man auch in Projektphasen denken und schauen, wie man dann auch in den Rollout und Implementierung geht. Und Technologie kann schon heute unglaublich viel helfen. Also Agenten haben wir in wenigen Minuten in einfacher Form up and running. Viele Schnittstellen in Standardsysteme bringen wir einfach schon mal mit, sodass man dann da auch nicht bei Null anfängt. Und dann haben wir die Technologien, über die Andreas ja auch gerade zum Teil schon gesprochen hat, die dann auch sich in komplexe Unternehmensstrukturen dann weiter integrieren können, sodass man dann auch KI im großen Skalen dann auch entsprechend umsetzen kann.
Habt ihr eigentlich meistens was mit den, ich sag mal, IT-Leuten zu tun, mit den IT-Abteilungen oder mit welchen Departments, mit welchen Abteilungsleitern sitzt ihr am Tisch?
Erfolgreich sind die Projekte dann, wenn der Abteilungsleiter, der am Schluss den Wert aus der KI generieren soll, also wenn wir jetzt im Shop und bei dem Weinbeispiel bleiben, also wenn dann wirklich jemand, der im Shop Geschäft machen möchte und der Erfahrung damit hat, wann wird Wein gekauft und wann nicht, wenn der mit am Tisch sitzt. Der muss natürlich nicht die KI programmieren. Da bringen wir in so ein Pilotprojekt unsere Experten mit und sicherlich wird auch die IT-Abteilung unseres Kunden mit am Tisch sitzen, weil sie natürlich auch wissen wollen, was dann da passiert. Das ist aber, es muss ein buntes Team sein. Und ich glaube, die Projekte sind immer dann erfolgreich, wenn ich ein cross-functional Team habe, also wo die verschiedenen Bereiche mit am Tisch sitzen, die am Schluss davon auch betroffen sind. Und man dann eben auch sehr früh dieses verschiedene Feedback einspielt und deshalb auch der Ansatz mit agilen Methoden und mit mehreren Iterationen sich langsam dann an eine Lösung heranzuarbeiten.
Habt ihr denn noch weitere Beispiele aus dem Bereich Datenintegration für uns, um das nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal so greifbarer zu machen, auch für auf was für Herausforderungen und Cases man da stößt?
Worauf wir im ersten Step sehr, sehr häufig stoßen, ist die Aussage, nee, müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Wir haben unsere Daten im Griff, wir wissen, wo die Daten liegen. Wir haben die Daten in der Form vorliegen, wie wir es möchten. Das ist eine häufige Aussage, die wir im ersten Step hören. Wenn man dann ein bisschen tiefer rein stochert oder nachfragt, beispielsweise, was ist denn mit den Daten, die on-prem liegen, auf alten Daten oder in alten Datenbanken, nutzt ihr die denn auch? Dann kommt ab und zu, die nutzen wir nicht, weil da kommen wir gar nicht ran. Aha, aber genau diese Daten, die historischen Daten, sind für KI, für das ganze Thema Datenintegration, Anwendungsintegration essentiell. Also die links liegen zu lassen, wäre ungefähr so, als würde der Retailer sein Tafelsilber links liegen lassen. Daten sind insbesondere für den Handel ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und die große Frage ist, wie komme ich ran? Und
Die große Frage ist dann für uns natürlich auch, wie komme ich von der Aussage, haben wir alles schon, hin zu einer professionellen Lösung? Weil dieses haben wir schon ist oftmals Stückwerk, was oftmals auch in irgendeiner Art und Weise geflickschustert wird, auch geflickschustert werden muss, weil gegebenenfalls die Leute, die das vor 20 Jahren mal gemacht haben oder programmiert haben, überhaupt nicht mehr da sind, die Skills, die ich dafür benötige, heute nicht mehr da sind. Und das sind halt ganz, ganz viele Faktoren, die zusammenkommen. Governance, das Thema hatten wir eben auch schon. Wo liegen meine Daten überhaupt? Wer darf reinschauen in die Daten? Wenn ich meine Daten in irgendeiner Form weitergebe, wie maskiere ich sie? Und. Das ist ein ganz, ganz riesengroßer Blumenstrauß, den wir da abdecken müssen. Aber an der Stelle muss und übrigens auch im Bereich KI die Einsicht, dass die Daten notwendig sind, um all das zum Fliegen zu bringen, diese Einsicht muss vielleicht erst noch in den ein oder anderen Kopf etwas mehr rein.
Wenn wir jetzt so auf die Handelslandschaft blicken, dann haben wir ja auch extrem viele Händler, die immer stärker vertikal integrieren. Wir haben viele Händler, die auch selber produzieren zum Beispiel, die eigene Logistik haben. Wie würdet ihr unter diesem Datenintegrationsaspekt auf solche Handelsunternehmen blicken oder welche Erfahrungen habt ihr da?
Also haben wir in der Tat auch Referenzkunden, beziehungsweise wir haben in der Tat hier auch Kunden, die so breit aufgestellt sind im Retail-Bereich und eben von einem Filialbetrieb bis hin zu einer Produktion, bis hin auch zur eigenen Logistik entsprechend aufgestellt sind. Und da ist natürlich die Herausforderung, dass in jedem Bereich entsprechend ja Daten und Anwendungsintegriert sind. Das ist völlig unabhängig von KI. Der Mehrwert bzw. die Optimierung in Richtung des Businesses nur möglich ist, wenn ich ganzheitlich eine Integrationsstrategie umsetzen kann. Und was wir eben sehen, ist, dass Kunden, die an der Schiene schon entsprechend gut aufgestellt sind, sich technologisch in den KI-Themen relativ einfach tun. Ist natürlich immer dann auch entsprechend verbesserungsmöglich. Ich habe historisch gewachsene Systeme, das sind durchaus immer Herausforderungen. Aber was wir eins nicht vergessen dürfen, ist neben der Technologie dann eben auch eben dieses Silo- oder Bereichsdenken tatsächlich. Und da finden wir oder sehen wir, dass die KI durchaus einen Fokus auf genau diese Themen legt, also wie so ein Beschleuniger im Endeffekt ist. Das heißt, die Ideen aus den Fachbereichen sind immer da, die sind hochkreativ und man sieht dann relativ schnell, wo ich dann an Rahmenbedingungen dann komme. Sei es das Thema, dass ich von Datenschutzregeln eingebremst werde oder auch diese Zugriffsthemen, dass ich auf bestimmte Systeme überhaupt nicht zugreifen kann. Und da ist die Herausforderung eben dann in einem Phasenprojekt, in einem iterativen Vorgehen dann die Kundenlösung dann zu skizzieren und umzusetzen.
Eine Sache noch, die ich hinzufügen möchte zu dem, was Andreas sagt. Wir sprechen aktuell von dem Retailer selber. Und ja, da gibt es diverse Abteilungen, die sowohl mit KI oder wo KI und auch das Thema Daten ganz wichtig ist, bis hin zu HR. Wichtig ist aber auch die Anbindung der Lieferanten und auch die Sicht auf die Kunden des Retailers. Also auch da sind ja diverse Dinge, wo Daten anfallen, die wir mit KI nutzen möchten. Soll heißen, der gesamte Blumenstrauß vom Lieferanten über die Logistik bis hin zum Shopfloor und vom Shopfloor dann zum Kunden. Das sind halt diese gesamten Themen, die wir betrachten und wo wir auch schon diverse recht spannende Projekte abgewickelt haben.
Kommen wir zur letzten Frage. Ich arbeite in einem Handelsunternehmen. Welchen einen Satz gebt ihr mir mit auf den Weg, wenn ich das KI-Thema bei mir vorantreiben möchte? Andreas, machen wir es mal alphabetisch.
Früh starten, möglichst die Mitarbeiter einbeziehen und auf schnelle Ergebnisse zielen. Das heißt, möglichst schnell eine sichtbare Wertschöpfung, also ein sichtbares Ergebnis darstellen. Ist nicht schlimmer, wie man lange rumdiskutiert und in Projekte einsteigt, die sich dann über Monate, Jahre dann hinziehen. Und in der Geschwindigkeit, wie sich heute die Technologie entwickelt, die Möglichkeiten, ist unheimlich wichtig, alle einzubeziehen und möglichst schnell zu starten.
Okay, Carsten, ein Satz. Probieren wir es.
Andreas sagte gerade schon, die Mitarbeiter einbeziehen. Ganz wichtig ist, jegliche Abteilung mit einbeziehen, die bei der Thematik eine Rolle spielt. Wir hatten das Weinthema eben. An der Stelle würde ich auf jeden Fall auch die Einkäufer für die Weine mit einbeziehen, damit die schlussendlich, wenn eingekauft wird, auch einen Vorteil haben durch die KI, dass sie wissen, was wird nachgefragt, was wird gesucht, was im Zweifel auch regional völlig unterschiedlich ist. Also all diese Themen sollte man auf jeden Fall mit einbeziehen.
Einbeziehen, sehr gut. Rolf, ein kurzer Satz.
Passend zum Thema, der Schlüssel liegt in den Daten. Und ich kann jedem nur empfehlen, man muss sich überlegen, wo ist man differenzierend? Wo habe ich, mit welchen Daten mache ich einen Unterschied im Markt? Wo kann ich auch einen Wettbewerbsvorteil generieren? Und es ist ein Mythos. KI muss nicht aus der Cloud kommen. KI kann auch voll unter Kontrolle im eigenen Haus betrieben werden. Und damit lassen sich großartige Werte schaffen.
Okay, ich danke euch. Vielen Dank, dass ihr zu Gast im Podcast wart. Ihr habt mich sehr sensibilisiert nochmal für das Thema Daten und auch nochmal neugieriger gemacht. Und ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht's genauso. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Ja, das war mal wieder eine Folge der EHI Retail Insights. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Addet mich gerne bei LinkedIn, schreibt mir Nachrichten zu dem Podcast. Macht's gut.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.